Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Die Repräsentationsaufgaben britischer Monarchen und ihrer Thronfolger sind enorm und waren das auch schon vor 100 Jahren. Das Empire, über das sie nun ja herrschten, war seinerzeit bekanntlich noch bedeutend größer und es zu bereisen gestaltete sich erheblich beschwerlicher. Um diese Pflichten dem Prince of Wales, bei dem es sich um den späteren Kurzzeitregenten Edward VIII. Handeln muss, dennoch so angenehm wie möglich zu gestalten, hatte man den weltkriegserprobten Schlachtkreuzer Repulse mit allerlei mundänen Extras versehen. Der Berichterstatter des Hamburger Anzeigers ist in seinem Artikel vom 15. April 1925 dennoch voll des Bedauerns für den als Lebemann geltenden Prinzen im Angesicht einer ihm bevorstehenden Weltreise. Und er sollte in seiner Einschätzung Edwards tatsächlich recht behalten. Nach nur wenigen Monaten im Amt verzichtete dieser 1936 auf die Krone, heiratete eine Bürgerliche und zog sich in sein geliebtes Paris zurück, von dem auch hier schon die Rede ist. Es liest Rosa Loy.
Der Prinz von Wales reist. Von Dr. Ludwig Bauer. Zur weiteren Besichtigung seines Weltreiches, über das er dereinst als König gesetzt sein wird, ist der Prinz von Wales nunmehr mit dem Schlachtschiff Repulse in See gestochen. Zuerst Westafrika, Sierra Leone, Goldküste, Nigeria. 20.000 Ashanti werden in Kumaso dem Thronerben ihre Kriegstänze vorführen. Von dort geht es nach Kapstadt. Die Schlachtfelder des Burenkrieges werden mit fahrplanmäßiger Pietät besucht. Ende Juli wird der Prinz von Wales auf St. Helena weilen, wo einmal ein nicht genügend dauerhaft gekrönter Kollege unter der englischen Einwirkung peinliche Jahre verbrachte. Dann verlässt der britische Thronerbe das weitläufige Gebäude des Empire und stattet Südamerika einen Besuch ab. In Chile erwartet der Repulse ihn zur Heimreise nach 6 Monaten. Man weiß, dass der Prinz bisher viel Vorliebe für mondäne Unterhaltungen gezeigt hat. Er war in Pariser Dancings ein gern gesehener Gast und seine blonde, noch immer knabenhaft anmutende Jugend hat nach dem Vorbild seines Großvaters fröhliche und zwanglose Genüsse nicht verschmäht. Es darf vermutet werden, dass er ohne Begeisterung diese Reise unternimmt, auf der er sich seinen künftigen Untertanen vorstellt und der Tradition folgend gewissermaßen das Inventar des englischen Weltbesitzes kennenlernt. In Etappen. Für eine einzige Reise wäre es wohl zu viel. Um sich zu trösten über das Ungemach der Fahrt, hat der Prinz von Wales alles mitgenommen, was sich nur denken lässt. Noch niemals gab es wohl auf einem Dreadnought ein so unpassendes und erstaunliches Inventar. Der Prinz klimpert gerne auf exotischen Instrumenten. Banjo, Jazz und hawaiische Gitarren sind in reicher Auswahl an Bord mitgenommen. Eine Sammlung von Jagdbildern schmückt die Wände seiner Kajütensalons. Golf, das versteht sich von selbst. Weniger selbstverständlich ist das mitreisende Billard, das allerdings ein besonders royal ruhiges Meer zur Voraussetzung hat. Es wird sich neben den mächtigen Geschützen absonderlich ausnehmen. Auch über die Einrichtung der fürstlichen Räume wird die Welt ausreichend unterrichtet. Es gibt blaue Teppiche, Mahagonimöbel und vermutlich einen sich recht langweilenden jungen Mann, der seufzend an Pariser Bars, an Dolly Sisters und Baccarat-Säle denkt. Der Prinz von Wales hat wenig Neigung und Wunsch, Würde zu zeigen und zu repräsentieren. Er hat bisher die Vorschläge seiner Angehörigen und die Wünsche der getreuten Briten, die ihn zu verheiraten wünschen, standhaft zurückgewiesen. Wo es ihm möglich war, vermied er offizielle Anlässe und vermutlich hat er am meisten zugestimmt, wie vor einigen Wochen im Unterhaus ein Labour-Abgeordneter gegen die Kredite für seine Reise gesinnungstüchtig donnerte. Es wäre so schön gewesen, wenn das Unterhaus sie abgelehnt hätte und der Prinz, statt die Hände von afrikanischen Gouverneuren zu schütteln und vor gaffenden Massen würdig den Hut zu ziehen, vergnügte Nächte auf dem Montmartre hätte verbringen können. Nun muss der arme Prinz wieder aufs Pferd steigen. was zweimal schon zu für ihn in schmerzhaften Meinungsverschiedenheiten zwischen Reiter und Pferd geführt hat. Er muss leutselig sein, was seiner Schüchternheit ersichtlich peinlich ankommt, und sein verlegen unentschlossenes Lächeln wird nun ein halbes Jahr von seinem Antlitz nicht verschwinden. Ganz gewiss, der Prinz von Wales mag ein noch so ausgezeichneter Engländer sein, wozu ihn ja sein Beruf verpflichtet. Er würde gegenwärtig wohl vorziehen, wenn das britische Weltreich weniger umfangreich wäre. Nun, er führt ja Instrumente genug mit sich, um sein Leid in Tönen zu ergießen und holdere blonde und brünette Erinnerungen heraufzubeschwören. Das klingt dann vom Dreadnought dünn und sonderbar weithin über das unendliche Meer. Der Thronerbe, der seine fernen Länder besucht, greift in die Saiten, und ein armer Reicher, ein kleiner Großer, darf sich ein halbes Jahr lang nicht amüsieren.
Und das Warten hat ein Ende. Da biegt der güldene Einspänner um die Ecke, flankiert von berittenen Archivaren. Es muss die Ausgabe der Altonaer neuesten Nachrichten sein, die freundlich durch die geöffneten Fenster nun den Massen an den Rändern huldigt. Und jetzt endlich ertönt aus den Lautsprechern die Folge vom 16. April. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.